Lieds ist einfach ausdrückt, was wir glauben, dass Gott hineinspricht in unsere Zeit, um wir sein Wort in der Hand halten dürfen in der Bibel. Dass er seine Gedanken offenbart und dass wir etwas von dieser herrlichen Größe und Majestät Gottes darin sehen dürfen. Also Gott teilt sich uns Menschen mit. Das ist ein Gedanke, der auch heute in der Predigt ein Stück weit eine Rolle spielen wird. Aber vielleicht, ich möchte am Anfang noch mal kurz beten und Gott für sein Wort danken. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du hineinsprichst aus der Ewigkeit in unsere Zeit und dass es dir nicht egal ist, wie wir Menschen leben, sondern dass du ein großes Anliegen an uns hast und du möchtest deine Gedanken uns offenbaren. Deshalb haben wir dein Wort in deinen Händen und was wir darin sehen, ist dein Sohn Jesus Christus, der in unsere Welt kam, um uns zu retten aus der Finsternis zum Licht. Und dafür möchte ich dir danken und dich auch um deinen Segen bitten, wenn wir jetzt dein Wort aufschlagen, dass du wirklich hineinredest in unsere Zeit. Amen. Ja, bei der Vorbereitung der Predigt mir gedacht, was könnte man jetzt predigen, um was könnte es jetzt gehen? Das ist manchmal ein ganz schönes Ringen und die Frage, auch wenn man sich dann konkret vorbereitet, ob das jetzt der richtige Text ist und so weiter, man braucht einfach Führung. Man braucht von Gott Klarheit, was jetzt dran ist. Und ein Stück weit geht es heute darum, von Gott geführt zu sein, ein Ziel vor Augen zu haben und in Glauben zu wachsen. Den Text, den ich heute am Anfang lesen möchte, steht in 2. Könige, Kapitel 2, Vers 1 bis 15. Und er nimmt uns eigentlich mit in das Leben von zwei Menschen, aber besonders jetzt von einem Menschen. Und zwar geht es jetzt um Elisa. Und Elisa hat jetzt einen schweren Schritt zu gehen, denn er muss aus der eher zurückhaltenden Job, er war quasi der Diener von Elia, auf einmal ganz neue Wege gehen. Er muss die ersten Schritte in die geistliche Selbstständigkeit gehen. Und so habe ich diese Predigt überschrieben mit Schritt für Schritt. Ja. Aber ich habe mir dann gleich die Frage gestellt als Legastheniker, ob das jetzt Schritt für Schritt heißt oder Schritt um Schritt. Ich habe das erst mal gegoogelt, wie schreibt man das eigentlich? Und habe dann festgestellt, dass es bei Schritt für Schritt ganz viel Ratgeber gibt. Ja, mein Schritt für Schritt zum Abnehmen oder was weiß ich. Also es gibt ganz viel Lebensratgeber, wenn man diesen Begriff Schritt für Schritt an Google eingibt. Schritt um Schritt auch, da geht es dann eher ums Wachstum. Und das fand ich dann doch interessant, weil die Frage nach der Lebenshilfe, was hilft uns, wie können wir uns weiterentwickeln, ist ja was, was uns als Menschen doch recht stark beschäftigt. Und wir finden hier diesen Gedanken, diese Weiterentwicklung, eigentlich hier bei den ganzen, diesen ganzen Text. Es geht darum, dass Elisa seine ersten Schritte im Glauben nicht macht, sondern in seine ersten Schritte in seinen öffentlichen Dienst macht, dass er jetzt wirklich aktiv wird und das, was er gelernt hat von Gott, jetzt anwendet. Aber vielleicht lesen wir erst mal den Text und dann nochmal weiter in der Auslegung. Ich lese also 2. Könige 2, Vers 1. Und es geschah, als der Herr den Elia in Sturmwind zum Himmel auffahren ließ, da ging Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Und Elisa sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm, weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Haupt wegnehmen wird? Und er sprach, auch ich weiß es, schweigt. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Aber er sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Sie kamen nach Jericho. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn über dein Haupt wegnehmen wird? Er sprach, auch ich weiß es, schweigt. Und Elia sprach zu ihm, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Aber er sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten gingen hin und standen gegenüber von Fernen. Die beiden traten an den Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser, und es zerteilte sich hierhin und dorthin, und sie gingen beide hinüber auf den Trockenen. Das geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, so möge mir doch ein zweifaches Teil von deinem Geist werden. Und er sprach, du hast Schweres erbeten. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so will ich dir, so soll dir so geschehen. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Es geschah, während sie gingen, und im Gehen redeten sie, ein Wagen von Feuer und Pferde von Feuer, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israel und seine Reiter. Und er sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel Elias auf, der vor ihn herabgefallen war, und kehrte um und trat an den Ufer des Jordans. Da nahm den Mantel Elias, der von ihm herabgefallen war, und schlug auf das Wasser und sprach, wo ist der Herr, der Gott Elias? Auch er schlug auf das Wasser, und es zerteilte sich hierhin und dorthin, und Elisa ging hinüber. Als nun die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren, ihn sahen, da sprachen sie, der Geist Elias ruht auf Elisa. Mal soweit. Ja, eigentlich eine sehr eindrückliche Szene, die uns hier geschildert wird. Und die Szene beginnt damit, dass uns Gott hier sehr überrascht mit Vers 1. Also Gott will Elia in Sturmwind in den Himmel holen. Dieser Vers ist eigentlich sehr, naja, ich sag mal provokant. Er durchbricht völlig den Lauf der Zeit. Es ist völlig unnormal, dass ein Mensch einfach so, ohne zu sterben, zu Gott kommt. Also der Vers ist eigentlich einzigartig. Es gibt nur eine einzige andere Stelle, wo ein Mensch ohne zu sterben zu Gott kommt. Und das zeigt auch schon diese Spannung des ganzen Kapitels, dass hier etwas eintritt, was einfach nicht den Gang des Menschen entspricht. Gott hat den Menschen dazu bestimmt, dass er stirbt. Der Lohn der Sünde ist der Tod, da jeder Mensch letztendlich diese Sünde in sich trägt, wird er sterben. Und Gott durchbricht hier diesen Gang der Zeit. Was ist das eigentlich der Grund dafür, habe ich mich gefragt. Und es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Aber man sieht hier, dass Gott wirklich an Elia Geschichte schreibt. Er macht etwas, was man wissenschaftlich nicht nachweisen kann. Er offenbart seine Macht. Er zeigt, dass er der Schöpfer ist, der mit seinen Geschöpfen tun und lassen kann, was er will. Und der jetzt ganz speziell für Elia dieses besondere Heimholen quasi vorbereitet hat. In sehr eindrücklicher Weise. Wir haben die Verse gelesen. Und es ist doch, man stellt sich doch die Frage, was ist hier eigentlich los? Wer ist eigentlich dieser Mann Elia? Was hat er getan, dass Gott ihm so ein großes Geschenk macht? Und wenn wir sein Leben jetzt anschauen würden, würden wir sehen, dass er natürlich ein beeindruckender Kämpfer für Gott war. Ein Mensch, der wirklich sich für Gott und seine Anliegen eingesetzt hat. Also der Trend der Zeit war, dass man sich seine eigene Religion zusammenbastelt und sich vor irgendwelchen Götzen niederfällt, und sich halt irgendwelche Dinge zusammenschraubt, die dann sehr großen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Da hat Elia Klage gemacht, dass es einen Gott gibt, der einen Anspruch stellt. Und er hat diesen Anspruch klar auch den König der damaligen Zeit vermittelt, dass er, wenn er in diesen Lebensstil weiterführt, fern von Gott, in Egoismus, in der eigenen Religiosität, dass es letztendlich zum Gericht führt. Und so hat dieses Volk auch die Erziehung Gottes erlebt, indem zum Beispiel kein Regen kam und andere Dinge. Und so sehen wir natürlich als Elia, als einen beeindruckenden Mann Gottes, der sein Leben nicht schonte und ganz klar seiner Gesellschaft deutlich zu machen, dass Gott einen Anspruch stellt, einen Anspruch an sein Volk und einen Anspruch an den Menschen. Und dass er möchte, dass der Mensch eben sein sündiges Leben lässt und ein Leben für Gott lebt. Aber Elia war auch ein Mann, der in tiefe Krisen gefallen ist, der ein Burnout oder eine Depression hatte und wirklich nicht mehr aus und ein wusste. Und in einer dieser Krisen hat Gott ihn dann Elisa zur Seite gestellt, der ihn dann unterstützen sollte in seinen Dienst. Und dieser Elisa, die zweite Person in unserem Text, war ein Mann, der eigentlich im recht guten Elternhaus aufgewachsen ist. Man liest davon, dass er mit 12 gespannten Rinder, 12 Jochrinder auf den Acker gepflügt hat. Also seine Familie war wohlhabend. Und er war auch wahrscheinlich ein Führungstyp. Er hat mir nicht diese 12 gespannte Rinder angeführt. Als Sohn von seinem Vater hat er seinen Knechten gesagt, eben das waren 12 Rindergespanne, wie sie den Acker pflügen sollen. Und während seiner Arbeit tut Elia ihn zum Nachfolger berufen, also zu seinem Diener berufen. Und Elia sah, hat quasi von einer glänzenden Zukunft alles aufgegeben, sich von seinen Eltern verabschiedet, um bei diesem Mann Gottes zu sein, um von ihm zu lernen. Und dann lesen wir eigentlich nichts mehr von Elisa, außer dass er so sein Job war, ein Diener Elias zu sein und die Hände von Elia zu waschen, heißt es mal so schön formuliert. Also er hat einfach die Botenarbeit gemacht. Aber er war in der Gegenwart eines Menschen, der Kontakt hatte zu Gott. Er hat gedacht, dieser Elia, der hat irgendwas Besonderes und er wollte dahinter steigen. Und der ganze Text zeigt uns, dass Elisa ein Mann war, der jetzt anfängt, das Gleiche haben zu wollen wie Elia. Er hat an Elia einen Mann gesehen, der Gemeinschaft hat mit Gott. Und er wollte auch in diese Gemeinschaft mit Gott kommen. Er wollte brauchbar sein für Gott. Er hat erlebt, wie Elia große Dinge mit Gott erlebt hat. Und er wollte in diese Fußspuren treten, die Elia ihn quasi gegraben hat. Ja, er wollte dieser Spur folgen, wie man eben jetzt im Winter schön Fußspuren folgen kann. So hat Elisa diese Fußspuren Elias gesehen und hat gemerkt, das, was dieser Mann hat, diese Art, seinen Glauben auszuleben, das möchte ich auch haben. Und so sehen wir diese Fußspuren des Elisas hier durch das ganze Kapitel durchgedrückt. Ja, ein Schritt nach den anderen. Und das ist was, wo uns die Bibel an ganz vielen Stellen vermittelt, dass der Glaube wachsen muss. Ja, dass wir Fortschritte machen sollen. Ich bin jetzt eigentlich in ganz spannende Phase, weil meine Tochter, die jüngste Tochter, ist jetzt 8 Monate alt und die möchte jetzt unbedingt sich hochziehen und anfangen, da die ersten Schritte zu machen. Ich denke dann immer, die hat noch eigentlich noch relativ viel Zeit. Aber es liegt in dem Menschen drin, ja, dass er nach oben strebt, dass er Schritte machen will. Und hier sehen wir, dass Elisa diese Schritte in Glauben machen will. Er will vorankommen, er hat ein Ziel vor Augen. Ein Ziel vor Augen zu haben. Das ist ja das, was uns als Menschen ausmacht. Wir wollen uns Ziele stecken und diese Ziele erreichen. Und hier wird uns sichtbar, welche Ziele wirklich Wert haben, welche Ziele Bestand haben. Denn die große Frage, die jeder Mensch sich letztendlich stellen muss, ob er will oder nicht, man kann es natürlich verdrängen, ist, woher komme ich und wohin gehe ich? Elisa wusste, woher er kam. Er hat erlebt, wie Gott in sein Leben eingegriffen hat durch Elia. Er hat ihn quasi berufen. Elisa war ein Berufener von Elia oder von Gott sozusagen. Er hat gehört, wie Gottes Stimme in sein Leben gedrungen ist und er sich aufgemacht hat, um diesen Gott zu folgen. Und jetzt kommt diese Situation, diese Reise, die wir gerade gelesen haben, von Vers 1 bis Vers 8. Wir sehen, dass er auf dem Weg ist. Die Frage, die sich hier stellt, wenn wir diesen Abschnitt lesen und wir merken, es kommt ja immer wieder die Frage von Elia, willst du nicht da bleiben, willst du nicht da bleiben, willst du nicht da bleiben, ja? Dann fragt man sich, hey Elisa, warum machst du dir eigentlich solch eine Mühe? Bleib doch einfach, mach's dir doch bequem. Ruh dich daheim auf deiner Couch aus. War denn dieser Weg überhaupt nötig? Jetzt mal ganz rational gedacht. Wenn wir Elisa fragen könnten, würde er sagen, natürlich war es nötig. Denn ich weiß was. Ich weiß, was passieren wird. Ja. Als die Prophetensöhne zu Elisa kommen, sagt er ihnen ja, die Prophetensöhne sagen ja zu ihnen, diese Gruppe von Menschen, weißt du, dass heute der Tag sein wird, wo Elia weggenommen wird über dein Haupt? Und er sagt, ich weiß es, seid still. Das ist doch interessant. Irgendwie haben wir den Eindruck, hier in diesem Abschnitt, alle wissen, was passieren wird, und aber irgendwie so richtig offen ausgesprochen wird es nicht. Elisa will gar nicht darüber sprechen und zwischen Elisa und Elia fällt darüber überhaupt kein Wort. Und trotzdem sagt Elisa, weil ich das weiß, werde ich mich jetzt an Elia festklammern. Ich werde diesen Mann unter keinen Umständen verlassen. Dieser Mann ist mir so wichtig, dass ich bis zum letzten Moment seines Lebens bei ihm sein will. Okay, wir stellen uns die erste Frage, woher wissen die alle eigentlich, was hier passieren wird? Es ist ja nicht irgendwas, was man irgendwie einfach so weiß. Es scheint, dass Gott sich offenbart hat, dass Gott in das Leben dieser Menschen gesprochen hat. Er hat in das Leben von Elia gesprochen, dass er wusste, dass sein Leben innerhalb kürzester Zeit endet. Und da Elia eher so ein Einzelkämpfer und Einzelgänger war, jemand, der eher introvertiert war und eher die Ruhe gesucht hat, hätte er gern diese Stunden wahrscheinlich allein verbracht. Einfach so leise sich zurückziehen und verschwinden. Das hat er in der Vergangenheit schon öfter mal gemacht, dass er so in sich zurückgezogen hat und dann verborgen war und keiner hat ihn gefunden. Ja, vielleicht wollte er die letzten Stunden seines Lebens noch einmal durchgehen mit Gott. Und einfach sein Leben im Überblick haben, einfach als still zurückgezogen von dieser Erde gehen, ohne dass es jemand mitbekommt. Aber er hat die Rechnung nicht mit Elisa gemacht. Weil Elisa, wenn ihr merkt, hatte auch eine Offenbarung Gottes. Und das ist vielleicht dieser nächste Schritt, den Elisa hier geht. Auf einmal wird aus Elisa, der früher nur dabei war, ja, einfach einen Menschen Gottes gesehen hat, wie er gelebt hat, wird auf einmal ein Mann, der eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Und er hat diese Klarheit von Gott, dass es mit Elia jetzt zu Ende geht. Und er sagt, nein, ich werde dich unter keinen Umständen verlassen. Ja, so wahr der Herr lebt und meine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Das ist ja interessant, das ist ja grober Ungehorsam eines Knechtes. Ja, er sagt ja knallhart zu Elia, hey, egal was du sagst, ich bleib bei dir. Damit tut er quasi sagen, ja, ich habe ein eigenes Leben mit Gott und ich weiß, ja, oder ich habe mich entschieden vor Gott und durch Gott, dass ich dich nicht mehr verlassen werde. Und das ist eigentlich für Elia beeindruckend. Weil er merkt auf einmal, dass aus einem Knecht ein Mitarbeiter wird, ja. Jemand, auf den er sich verlassen kann. Ein Mensch, der sich von Gott führen lässt. Und der jetzt auch Elia als den Älteren eigentlich widersprechen kann, indem er sagen kann, ich in meiner Beziehung zu Gott werde dich nicht verlassen. Man merkt hier den ersten Schritt Elisas. Er merkt, dass er selber in Verbindung mit Gott steht und dass er vor Gott eine Entscheidung fällt. Und er fällt in dem Fall die Entscheidung, bei Elia zu bleiben. Und er tut diese Entscheidung auch vor anderen vertreten, vor den Söhnen der Propheten. Interessanterweise will er mit denen auch gar nicht so diese Problematik, die jetzt da ist, besprechen. Ja, die Propheten, Söhne der Propheten würden gern so sich in so einen Klatsch begeben, sagen, hey, hast du schon gewisse gehört, die neueste Sensation, Elia wird quasi verschwinden und so. Sagt, das interessiert mich nicht. Es geht mich nicht um die große Sensation dieser Welt, dass man groß Trubel um dieses Ereignis macht, dass man irgendwie große Bühnen und Lautsprecher und was weiß ich was herholt. Ich weiß es. Seid still. Eben das, was wertvoll ist, wird nicht einfach ans Licht gerissen, wird nicht überall präsentiert und in der Gosse zertreten. Wenn etwas wirklich Wert hat, dann kann man es still betrachten und sich darüber freuen. Oder still abwarten, was passiert in dem Fall. Ja, diese ganze Szene ist natürlich unter einer sehr emotionalen Anspannung. Ja, man merkt hier, es führt alles zu einem kritischen Punkt. Dieser kritische Punkt ist, dass Elisa sich von Elia trennen muss, dass sein großes Vorbild, seine Stütze, seine Hilfe, seinen Beistand diese Erde verlassen wird und er nicht weiß, was die Zukunft bringen wird. Es ist für ihn eine hohe Herausforderung und deshalb braucht er ein Stück weit auch diese Stille. Diese stille Gemeinschaft mit Elia, wo er die letzten Stunden mit seinem geistlichen Vorbild verbringen kann. Ja. Diese ganze Reiseroute, wo diese zwei miteinander begehen, Gilgal, Bethel, Jericho, Jordan. Das waren natürlich Orte, die für Israel eine unwahrscheinlich große Bedeutung hatten ursprünglich. Aber in allen Orten, wo Gott Geschichte geschrieben hat, wo er große Ereignisse getan hat, wo Dinge entschieden wurden, kam es auch zu furchtbaren Missbrauch dieser Orte. Also in Gilgal wurde das Volk Israel damals beschnitten, als es aus der Wüste kam. Sie haben damit ausgedrückt, dass sie mit ihrem ganzen Leben zu Gott umkehren, dass das Alte rauskommt, ja. Also die beschneiden sich ja heute noch, die Juden, dass sie schneiden etwas ab von ihrem Fleisch. Es muss weg. Etwas muss weggetan werden, was quasi was Altes, Unreines quasi. Jetzt drückt es ein Stück weit aus. Und da hat das ganze Volk sich entschieden, Gott nachzufolgen. Einige Jahre später standen an diesem Ort Götzenbilder, Richter. Kapitel 5, glaube ich. Bei Bethel kennen wir alle die Jakobsleiter, ja, das wissen wir, dieser Traum von Jakob, wie so Engel hoch und runter steigen, das war in Bethel und er war so beeindruckt von dieser Offenbarung Gottes, wie Gott ihm gesagt hat, ich werde dich segnen, ich werde dich in dieses Land wieder zurückbringen, dass er quasi diesen Ort gesagt hat, dieser Ort ist dort, wo Gott wohnt. Es ist ein Ort, wo sich Gott offenbart den Menschen. Einige Jahrhunderte später steht an diesem Ort ein goldenes Kalb, ein Götzendienstort. Ja, ein Ort, wo der Mensch seine eigene Religion aufbaut. Ja, da wo Gott gewohnt hat, wohnt auf einmal der Teufel. Wohnt der Egoismus, der Stolz, der selbstgewählte Gottesdienst und vieles mehr. Jericho. Jericho war ja die Stadt, die bei Josua zerstört wurde, weil sie quasi bevölkert war von gottlosen Menschen. Wir wissen die Geschichten aus Kindergottesdienst, Sonntagsschule, wie auch immer, dass diese Stadt umkreist wurde und die Mauern zerbrachen. Und Gott damals gesagt hat, diese Stadt, die ja ein Zeichen der Rebellion gegen Gott war, soll nie mehr gerichtet werden. Und in den Tagen von Elia wurde diese Stadt aufgebaut. Und der Erbauer dieser Stadt hat sogar seinen erstgeborenen Sohn und seinen letztgeborenen Sohn dafür riskiert. Gott hatte gesagt, der, wo diese Stadt aufbaut, wird dafür bestraft werden. Und diese Stadt wurde aufgebaut und der Erbauer wurde dafür bestraft. Und trotzdem haben sie in ihrer Rebellion weitergemacht. Sie haben sich um Gottes Wort überhaupt nicht gekümmert. Und dann der Jordan, der Ort, wo Israel die Macht Gottes erlebt hatte vor vielen hundert Jahren, wo kein Weg war und Gott einen Weg gebahnt hat. Und jetzt sehen wir, dass er wieder einen Weg bahnt. Das heißt, als die zwei durch diese Orte gehen, werden sie unweigerlich mit ihrer Geschichte erinnert. Ja, mit der Geschichte des Volkes Gottes, mit der Geschichte Israel, wie ein Volk, das Gottes Wirken erlebt hat, sich überhaupt nicht mehr um Gott kümmert. Ist ja fast schrecklich, wenn man das auf uns anwendet, gell? Unser Volk Deutschland hat unwahrscheinlich viel Gottes Wirken erlebt in der Reformation und in anderen Situationen. Und heutzutage, wer kümmert sich noch um das, was geschehen ist? Man tut sich eher gegen Gott auflehnen, man ignoriert ihn, man will eigentlich gar nichts mehr von ihm wissen und man findet alle möglichen Erklärungen, dass Gott ja nicht existiert. Aber was für ein Unterschied zu diesen zwei Männern Gottes, die jetzt diese Orte abgehen und in denen Herz eben keine Rebellion mehr gegen Gott ist, sondern die sich quasi ihr Leben dazu Gott übergeben haben, ihr ganzes Leben ja ihnen zur Verfügung zu stellen. Und es ist interessant, dass durch diese Arbeit dieser zwei Menschen, die sich anscheinend auch überall an diesen Orten jetzt Gruppen gebildet haben, von Söhnen der Propheten, die jetzt ihr eben auch Gott dienen wollen, die auch Gott nachfolgen wollen. Diese Söhne der Propheten, genau, also die sich jetzt als Gruppen zusammengeschlossen haben und sich entschieden haben, wir wollen Gott nachfolgen, koste es, was es wolle. Und es war eine riskante Sache, Gott in dieser Zeit nachzufolgen. Der König Ahab, der kurz vorher noch gelebt hatte, hatte nämlich eben eine recht böse Frau. Und diese Frau hatte nichts Besseres zu tun, als diese Propheten Gottes aus dem Weg zu schaffen. Und sie einen Kopf kürzer zu machen oder wie auch immer. Also es war ein Stück weit lebensgefährlich, Gott nachzufolgen. Aber die Söhne dieser Propheten, das ist eigentlich ein Begriff eben für eine Gruppe von Propheten, haben sich entschieden, eben Gott nachzufolgen. Genau, zurück zu den Schritten von Elisa. Also Elisa hat sich in seiner Zeit, wo viele Menschen nichts mehr von Gott wissen wollten, wo man sich selber seine Religion und was weiß ich was zusammengeschustert hat, sein Lebensstil, sein Lifestyle, hat er sich entschieden, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen und bei Elia zu bleiben. Ja, das geht an den Jordan, sie stehen an dem Fluss und da ist kein Durchkommen. Ähnlich wie heutzutage mit dem Schneefall manchmal kein Durchkommen ist, gell? Beim Schnee kann man einfach eine Fräse auspacken oder die Schaufel auspacken und wegschaffen. Bei einem Fluss, ich weiß nicht, ob die zwei schwimmen konnten, wird es schwierig. Umso erstaunlicher das, was Gott tut. Er greift wieder in diese Naturgewalt ein. Und es ist beeindruckend, welche Macht Gott hat. Und wie Elisa jetzt auf einmal neben Elia steht und merkt, wie Gott seine ganze Macht offenbart. Dieser Fluss wird einfach geteilt. Er hat davon in der Geschichte gehört, dass Gott so eine Macht hat. Dass er damals das ganze Volk Israel durch diesen Fluss geführt hat. Aber auf einmal steht er neben diesem Mann und merkt, wie das Wasser sich trennt. Wie muss es Elisa ein Stück weit erschüttert haben, als er diese Macht Gottes sieht. Die Macht Gottes, die sich jetzt in seinem Leben offenbart. Und vielleicht ist er ganz zaghaft hier Elia hinterher gestolpert durch diesen Fluss durch gegen diese Mauertürme, aber letztendlich wurde mit jedem Schritt sein Schritt fester, weil er gemerkt hat, welche Macht Gott hat und dass man sich auf diesen Gott verlassen kann. Was für ein Unterschied ist doch zwischen Elisa und diesen 50 Prophetensöhnen, weil die stehen nur am Rand und schauen zu, die trauen sich nicht so näher ran an die Sache. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen davon, dass wie Elisa erwachsen wird im Glauben. Er trifft eine Entscheidung, aus der Masse herauszutreten. Er will jetzt persönlich mit Gott Glaubenserlebnisse haben. Er möchte Anteil haben an diesem Wirken Gottes auf dieser Erde. Er möchte nicht einfach zu einer Gruppe von Menschen gehören, die sich Propheten oder Christen oder wie auch immer nennt, sondern er möchte eine persönliche Beziehung mit Gott. Und er möchte erleben, wie Gott in seinem Leben durch sein Leben Geschichte schreibt. Und deshalb geht er jetzt mit Elia durch das Wasser. Auf der anderen Seite des Jordans. Das war die Reise, jetzt kommt die Bitte. Also die erste, die Reise war natürlich die Frage an uns, was für ein Ziel hat mein Lebensweg? In dem zweiten Abschnitt die Bitte, die Elisa an Elia stellt. Vers 9 bis Vers 12. Also Elia sagt jetzt, du hast eine Erlaubnis, wünsch dir, was du willst. Oh, das wünscht sich eigentlich jeder von uns, dass er sich wünschen kann, was er will. Das ist so das Inhalt von allem, von ganz vielen Märchen. Der Traum eines jeden, der Lotto spielt, gell, und so weiter, dass man doch endlich mal die Möglichkeit hat, das zu tun, was man will. Ja. Wünsch dir was. Interessanterweise ist diese Antwort von Elisa. Er sagt, ich möchte einen zweifachen Anteil an deinem Geist. Wie bitte? Haben wir richtig gelesen, ja? Jetzt hat er doch die Möglichkeit überhaupt, ja, der Elia als ein Mann, der ganz besonderen Kontakt zu Gott hat, der hätte ihm ja jetzt alles geben können, was er sich vorstellen kann. Dass er Karriere machen kann als Prophet oder wie auch immer. Oder dass er jetzt besonderen Einfluss kriegt, dass er besonderen materiell irgendwie gesegnet wird oder wie auch immer, dass er jetzt der wichtigste Mann im Volk Israel wird oder was. Man könnte so viel mögliche Wünsche äußern. Aber er merkt, das, was ich wirklich brauche, Elia, das kannst du mir gar nicht geben. Ich brauche einen Geist. Also hier, er will einen doppelten Anteil von dem Geist, der auf Elia ruht. Er hat gemerkt, das, was Elia mit Gott erlebt hat, das konnte er nicht aus eigener Kraft bewältigen. Dieser Elia hat eine Unterstützung von Gott gehabt, die Elisa braucht. Erinnert euch, dass ich letztes Mal über den wandelnden Geist zum Beispiel gepredigt habe? Dass Gott den Menschen eine Unterstützung geben will, weil der Mensch an sich gar nicht in der Lage ist, so zu leben, wie er soll. Und Elisa ist das hier ein Stück weit klar. Er merkt, ich habe keine eigene Kraft. Er hat an Elia auch gesehen, einen Mann, der letztendlich seine ganze Kraftquelle, seine ganze Energie von Gott selber bekam. Und da braucht er Anteil von. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern er sagt, ja, ich brauche den doppelten Anteil. Ich brauche einfach diese Kraftquelle, die du hast. Und Elisa ist natürlich jetzt etwas überrascht. Vers 10. Er sagt, du hast Schweres erbeten. Und er merkt, er, Elia, kann ihm das gar nicht geben. Er hat da gar keinen Einfluss drauf, dass Elisa diesen Geist bekommt. Also eigentlich ist Elia völlig überrascht. Denn das kann ja nur Gott machen. Viele andere Dinge hätte Elia ohne Probleme Elisa geben können. Aber diese seltsame Bitte, wie will er die denn bewerkstelligen? Und er stellt fest, also es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, dass du diesen Geist bekommst. Und das ist, wenn Gott dir die Erlaubnis gibt, bei meiner Himmelfahrt dabei zu sein. Also wenn du mich siehst, wie ich von dieser Erde weggehe, dann gibt dir Gott quasi die Zuversicht, diesen Beweis, dass du diesen Geist bekommen wirst. Alles andere geht nicht. Wenn Gott jetzt da nicht sein Ja dazu gibt, ist es nicht möglich. Das Interessante ist, dass Elisa jetzt ja noch mehr auf Elia gucken muss. Weil die Gefahr ist ja, wenn er jetzt einmal kurz abgelenkt ist und irgendwie anders beschäftigt ist, dass auf einmal Elia weg ist. Also muss er sich noch stärker auf diesen Mann konzentrieren. Er muss ihn wirklich im Blick haben. Er muss sehen, wie seine letzten Minuten auf dieser Erde aussehen. Interessante Sache. Und Elia sagt auch, du hast Schweres erbeten. Bist du dir über diesen Wunsch eigentlich im Klaren, was du da willst? Weißt du, was das für Konsequenzen in dein Leben hat? Dass es eine schwere Bitte ist. Dass es dir Not machen wird, wenn du diesen Geist hast, der dich leitet. Dass es zu einem Konflikt kommen wird zwischen diesem Geist und deinem alten Lebensstil. Zwischen dem Fleisch und dem Geist, die einander entgegen sind. Das haben wir letztes Mal gelesen, vor einigen Wochen in meiner Predigt. Dass es aufeinander prallt, eine alte Natur und eine neue Natur. dass es eben nicht so ohne weiteres ohne Probleme vonstatten geht, wenn man Gott gehorcht und ihm nachfolgt. Du hast Schweres erbeten. Es wird dein Leben völlig verändern. Genau. Und dann erlebt er ja genau das, was Gott und was Elia ihm versprochen haben. Elisa sieht, wie Elia von dieser Erde weggeht. Was für eine eindrückliche Situation. Also, das sich vor Augen zu führen, was hier passiert. Wie Gott ja hier wirklich den Zeitlauf der Welt durchbricht. Wie einen Menschen direkt in den Himmel holt. Das ist außergewöhnlich. Gott verheißt uns Christen, dass er das noch einmal tun wird am Ende der Tage. Also ja, in den letzten Tagen. Dass er noch einmal Menschen aus dem Leben herausreißen wird, direkt zum Himmel. Wir sehen hier, dass die Hoffnung des Elia auf den Himmel gerichtet war. Und Elisa jetzt einen Eindruck bekommt von der Hoffnung, die einen gläubigen Menschen ausmacht. Das ewige Leben, dass alles dieses eine Ziel hat, bei Gott zu sein und sein Leben für ihn einzusetzen, um ihn Ehre zu machen. Dieser Eindruck, den er jetzt von dieser Himmelfahrt Elia hat, das prägt sich ja in sein Leben hinein. Das kann niemand mehr auslöschen. Gedenkt eurer Führer und sieht ihren Ausgang an und ahmt ihren Glauben nach. Ja, also er ist so beeindruckt von diesem Abgang von Elia, dass es sein ganzes Leben prägen wird. Wir sehen seinen Ausruf, Vers 12. Mein Vater, wagen Israel und seine Streiter. Also hier sehen wir, was Elia für Elisa bedeutet hat. Es war für ihn ein Vater geworden. Er verliert seinen Vater. Das ist eine ganz dramatische Szene. Er verliert seine große Unterstützung. Sein Seelsorger, seine Hilfe, seine Unterstützung, ja, alles, worauf er sich verlassen hat. Auf einmal, das ist wie wenn das Kind anfängt zu laufen und du lässt seine Hand los und es muss auf einmal ohne die Hand laufen. Die ersten Schritte, ja, diese Unsicherheit, diese Überraschung und in dem Fall auch diese Trauer. Wie will das jetzt weitergehen, das Leben Israels? Ja, dieses Volk Gottes, das nichts von ihnen wissen will. Wie geht's jetzt weiter? Ich bin doch nur so ein kleines Licht, was soll ich denn jetzt machen, ja? All das stürmt auf ihn ein. Er ist emotional sehr ergriffen. Ja, mein Vater, er verliert seinen Glaubensvater und Israel verliert einen Glaubenskämpfer. Einen Mann, der ihnen vor Augen geführt hat, wer Gott ist. Und er ist sich dessen bewusst, er sieht diesen Mann nicht mehr, Vers 12, er verliert scheinbar alles. Ja, Schritte zur Selbstständigkeit. Wir haben im ersten Abschnitt den Weg gesehen, den er wählt. Wir sehen hier diese Bitte, die er hat. Welchen Wunsch er im Herzen trägt. Ja, dieser Schritt in die Selbstständigkeit ist begleitet damit, dass er etwas will. Er will, dass Gott ihn segnet durch den Geist. Und jetzt kommt eigentlich das interessanteste Abschnitt, worauf ich heraus will. Wieso ich auch den Text gewählt habe. Der letzte Abschnitt, wo es heißt, da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke, Vers 12 am Ende. Und er hob den Mantel Elias auf, der von ihm herabgefallen war, und kehrte um und trat an den Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel Elias, der von ihm herabgefallen war, und schlug auf den Wasser und sprach, wo ist der Herr, der Gott Elias? Auch er schlug auf das Wasser und es zerteilte sich hier und dorthin und Elisa ging hinüber. Als die Söhne der Propheten, die gegenüber vom Jericho waren, ihn sahen, da sprachen sie, der Geist Elias ruht auf ihn. Das ist eigentlich das, was mich am stärksten beeindruckt hat an dieser Szene. Alles, was vorher war, war eine Vorbereitung für diesen Moment. Ich habe vorhin schon gesagt, dass alles auf diesen kritischen Augenblick zusteuert, der jetzt eintritt. Es ist die Frage, ob Elisa bereit ist, in die Fußspuren von Elia zu treten. Ob es sein Leben verändert oder ob er sagt, okay, es war eine schöne Zeit mit Elia, jetzt gehe ich wieder zu Mama und Papa zurück und dann werde ich den Hof erben, den sie da gut aufgebaut haben. Nein, Er entscheidet sich, dass sein Leben ab diesem Zeitpunkt einen anderen Verlauf nimmt. Das Erste, was wir sehen, ist, dass er seine Kleider zerreißt. Auf der einen Seite war es natürlich eine furchtbare Trauer, die er damit ausdrückt. Das war früher ja üblich, dass man seine Kleider zerrissen hat, wenn man etwas Entsetzliches erlebt hat oder was sehr etwas emotional einen so getroffen hat, dass man in tiefer Trauer war und seine Kleider zerrissen hat. Aber es drückt auch etwas Altes, was anderes aus. Er zerreißt die alten Kleider. Das, was ihn als Mensch vorher ausgemacht hat, es wird zerrissen. Er nimmt diesen Mantel Elias. Er nimmt es ernst, dass diese Nachfolge. Er sagt, jetzt benimmt mein Leben einen anderen Verlauf. Dieser Mantel, der vor ihm liegt, er zieht ihn sich an. Er hätte ja auch andere Sachen damit machen können. Es gibt ja diverse Optionen. Man hätte ja diesen Mantel dazu nutzen können, um Kapital draus zu schlagen. Ja, jeder, der den Mantel Elias sehen will, mit dem er den Jordan geteilt hat, zahlt halt ein Talent oder was weiß ich. Naja, Talent wäre ein bisschen übertrieben. Ja, oder man sagt, oh, das ist ein heiliger Gegenstand, den müssen wir irgendwie als Relik für irgendwas nutzen oder halt für ganz besondere Situationen nutzen. Das wurde alles schon aus der Religion gemacht, aus dem Christentum und aus der Botschaft des Christentums. Aber Elisa weiß darum, um was es geht. Ich will diesen Mantel anziehen. Ich will in die Fußspuren Elias treten und will eben diesen Dienst annehmen, den er mir hinterlassen hat. Ich will in dieser Welt, in meinem Volk, ein Zeuge Gottes sein. Und so geht er die ersten Schritte. Er ist etwas zaghaft, ja. Er schlägt auf dem Wasser und fragt, wo ist der Gott Elias? Er hofft, dass Gott sich jetzt offenbart. Und Gott offenbart sich. Also Elisa fängt da an, wo Elia aufgehört hat. Das ist auch interessant. Er tritt jetzt wirklich ganz konkret in die Nachfolge Elias. Okay, jetzt zu uns. Was hat das alles für uns zu bedeuten? Das waren jetzt schöne Ereignisse, die damals diese zwei Männer erlebt haben, oder besonders Elisa. Er merkt ja dann, wie Gott seine Macht offenbart, wie andere Menschen merken, dass dieser Geist Elia auf ihn ruht. Was hat es für uns zu sagen? Als Erstes ist beeindruckend, dass Gott an extrem vielen Stellen im Alten Testament seine Rettung offenbart, die er im Neuen Testament erklärt. Das heißt, das Alte Testament gibt uns sehr viele Beispiele dafür, wie Gott Menschen rettet, was er an ihnen tut und wie ihr Leben verändert wird. Und wenn wir mit diesem Blick an den Text gehen, wird auf einmal manches viel ernster für uns. Weil es uns zeigt, dass du als Christ berufen bist. Du bist berufen von Gott in die Nachfolge. Und du bist berufen, einen Menschen zu folgen, Jesus Christus. Du trittst in seine Fußspuren und es hat Konsequenzen für dein Leben. Du musst eine Entscheidung fällen, ob du diesen Mann wirklich mit aller Konsequenz nachfolgen willst. Es bedeutet, dass das alte Leben sozusagen zerrissen wird. Das alte ist vergangen, neues ist geworden. Gott möchte, dass du völlig und ganz dich Gott zur Verfügung stellst. Dass du die Kleider, die Gott dir gibt, dieses äußere Erscheinungsbild, dass es einfach klar wird, ich gehöre zu Jesus Christus. Und genau, das haben wir letztes Mal in der Predigt gehört, zieht nun an als Auserwählte Gottes. Da geht es um die Eigenschaften, herzliches Erbarmen, und so weiter, Sanftmut, Demut, Langmut und Güte. An anderer Stelle heißt es, ihr habt als Christen den Herrn Jesus Christus angezogen. Das ist die Herausforderung, die uns der Text stellt. Will ich so ein Leben führen? Und so stellt es sich eigentlich bei dieser ganzen Passage, will ich diesen Weg gehen? Will ich Gemeinschaft mit Gott? Will ich wirklich geistlich gesegnet sein? Ringe ich darum, dass Gott mich segnet? Kann ich wie Elisa diese Bitte äußern? Ich brauche dich, oh Gott. Ich brauche den Geist, den du zur Verfügung stellst. Ich brauche die Fülle deines Geistes, damit ich auf dieser Erde zu deiner Ehre leben kann. Trete ich in die Fußspuren Jesu Christi? Will ich mich verändern lassen von ihm? Das ist das, was hier dieser Text herausfordert im Lichte des Neuen Testamentes, wo Gott an dein Herz klopft. Will ich Jesus folgen? Und das mich auch wieder neu herausfordert. Eben, will ich erwachsen werden als Christ? Weil hier wird es ja auch deutlich, dass Elisa ja gläubig war. Er hatte Gemeinschaft mit Gott. Aber jetzt wird es konkreter. Es geht darum, ob die Welt sehen kann, dass er ein gläubiger Mensch ist. Ob er wirklich in die Fußspuren Elias tritt, und dann der Welt klar wird, dass er ein Nachfolger Elias ist. So ist es bei uns. Treten wir in die Fußspuren Jesu Christi, wird der Welt sichtbar, dass wir Jünger Jesu sind, dass wir Nachfolger Jesu sind, dass wir unter seinen Dienst stehen. Das ist die Herausforderung dieses Abschnittes. Natürlich kann es sein, dass wenn du jetzt nicht so eine Beziehung zu Jesus hast, dass es dir jetzt erstmal dich da fragst, was hat es jetzt für mich zu bedeuten. Im Prinzip, wenn du keinen Kontakt hast zu Gott, ist es eine Herausforderung, diesen Kontakt zu suchen. Hier wird uns geschildert, wie Menschen so offen und frei Gemeinschaft mit Gott hatten. Wie es völlig natürlich für sie war, mit Gott zu reden, sich von ihm führen zu lassen, ihm gehorsam zu sein. Die Bibel will, also Gott will sich offenbaren. Und es wird hier deutlich, dass er sich den Menschen mitteilen will. Aber er wartet darauf, dass der Mensch eine Entscheidung trifft. Und es wird hier bei diesen ganzen Abschnitten, die ich gezeigt habe, auf der Reise, diese Bitte Elisas und dieser Abschluss, wie sein Leben verändert, wird sichtbar. Gott offenbart sich und Gott antwortet darauf, dass der Mensch mit ihm leben will. Also ihr seht hier einen Mann, den Gott völlig verändert, der jetzt gewachsen ist für die Aufgaben, die vor ihm stehen. Und Gott fordert uns heraus, das Elisa gleich zu machen. Nicht, dass wir Elia folgen, sondern dass wir jemand anderes folgen. Jesus Christus, der uns gezeigt hat, wie wir leben sollen und der uns die Möglichkeit gibt, Gott nachzufolgen. Ja. Und so finde ich diesen Abschnitt einfach beeindruckend, wo Gott seine Macht offenbart, die Elisa zeigt und Elisa ab diesem Zeitpunkt ein Mann Gottes ist. Ein Mensch, der sein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellt. Und diese Frage stellt Gott uns. Bin ich bereit, Gott alles zur Verfügung zu stellen, diesen Weg zu gehen, diesen Wunsch zu haben, geistlich gesegnet zu sein und dann diese Konsequenzen zu tragen, ja, dieses alte Leben zurückzulassen und in der Neuheit des neuen Lebens als Christ zu leben.